Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Heute die Geschichte der Kämpfe um das Atomkraftwerk von Lemonis. Um das Atomkraftwerk von Lemonis im spanischen Baskenland wurde die ganzen 1970er Jahre über heftig gekämpft. Ohne dass die Bevölkerung um ihre Meinung gebeten wurde, fing das spanische Energieunternehmen Iberdrola im Jahr 1972 mit dem Bau an. Mit dem Tod des Diktators Franco im Jahr 1975, den damit einhergehenden Arbeitskämpfen im ganzen Land und der Guerillapraxis der ETA eskalierte Stück für Stück die Lage. Der frisch gewählte sozialdemokratische Präsident Felipe González musste das Atomprojekt über Bord werfen. Dies lag unter anderem daran, dass im AKW von Lemonis KlimaaktivistInnen, Arbeiterbewegung und bewaffneter Kampf zusammentrafen. Im folgenden Beitrag werden die Geschehnisse rekonstruiert und historisch eingeordnet. Lukas und Julia waren für Radio Korax vor Ort und haben mit AnwohnerInnen, Zeitzeugen und AkteurInnen jener Zeit gesprochen, die ihre strategischen Lektionen, die sie aus dieser Erfahrung ziehen, schildern.
Arminza, ein idyllisches Fischerdorf an der baskischen Atlantikküste, nur 30 Minuten von Bilbao entfernt. An der kleinen Bucht, die den Hafen beherbergt, braust an diesem Freitagnachmittag die Stimme des Feierabends. Menschentrauben finden auf den Terrassen der Kneipen und auf den Stegen zusammen. Die Älteren nippen an einem Glas Cider und verspeisen mit Lachs bestückten Pinchos, die typisch baskischen Antipasti-Häppchen. Die Jüngeren wuseln auf den Pflastersteinen herum und spielen mit einem Xylophon namens Chalaparta. Chalaparta ist ein sehr simples Perkussionsinstrument, das seit Jahrhunderten die baskischen Feiern begleitet. Wo ein Chalaparta ertönt, wird gefeiert, erklären uns zwei ältere Herren, die wie wir dem Gewusel amüsiert zuschauen. Wir sind in Arminza, weil wir einer Geschichte nachgehen wollen. Eine Geschichte, in der auch Chalaparta gespielt, aber auch Parolen skandiert wurden und Bomben explodiert sind. Hier wurde gefeiert, geweint, getrauert, aber vor allem gekämpft. Es geht um das Atomkraftwerk von Lemoniz, der Name der Provinz, in der wir uns befinden. Wenige Kilometer vom Dorfkern entfernt, thront das überwältigende Betonkonstrukt. Zwei riesige zylinderförmige Reaktoren ragen über das verlassene Areal hervor, das mit Stacheldraht eingehegt ist. Die Natur hat hier wieder das Sagen. Aus allen Fugen sprießt Efeu und nahezu auf allen Dächern genießen Möwen die Sonne und den prachtvollen Blick auf das Meer. Hier und dort sitzen knutschende Liebespaare. Auch sie wollen in die Ferne blicken, werden aber regelmäßig von einem Wächter verwarnt, sich nicht zu sehr an den Zaun zu nähern. Er und sein deutscher Schäferhund sind hier für die Sicherheit verantwortlich. Die Sicherheit des AKWs war nämlich ab seiner Geburtsstunde gefährdet. Es wurde unter Franco Anfang der 1970er Jahre zwar gebaut, ging aber nie in Betrieb, wegen den Massenprotesten der lokalen Bevölkerung. Ende der 60er Jahre äußern Sprecher des frankistischen Regimes das Vorhaben, Spanien zu einem Top-Player in der Herstellung von Atomenergie zu machen. Der nationale Energieplan sah die Errichtung von insgesamt 41 AKWs auf dem gesamten spanischen Gebiet vorher. Josemi ist ein baskischer Historiker und musste lange im Exil fern von seiner Küste leben.
Esto comienza en el 72, es decir, en pleno franquismo, y obedece a las formas de actuar de una dictadura.
Dieses Projekt entstand bereits im Jahr 1972, als Spanien noch eine Diktatur war. Franco wollte einen Energieplan durchsetzen, der den Interessen der Oligarchie entsprach und besonders des damaligen größten Energieunternehmens namens Iberdrola. 4 AKWs sollten im Baskenland gebaut werden und aus unserem Gebiet eine Atomregion machen. Ein AKW wurde auch eröffnet, weil es nicht im Baskenland lag, sondern zwischen Burgos und Alaba. In dieser südlichen Region gab es keinen Widerstand. Deswegen wurde es in Betrieb genommen. Aber es stellte eine Gefahr für uns alle dar, ohne dass wir wirklich was dagegen tun konnten.
Das AKW wurde nie eingeschaltet, weil auch große Teile der Arbeiter selbst, die für den Bau eingestellt wurden, es eigentlich nicht wollten.
Es gab ein Argument, dass eine Konstruktion der Infrastruktur dieser Typen
Etwa 4000 Arbeiter wurden für die Baustelle beschäftigt. Ein Argument, das damals kursierte, war, dass das Projekt Arbeitsplätze schaffen würde. Das stimmte aber nur für die Bauphase, denn im Alltagsbetrieb beschäftigten sie höchstens 180 bis 200 Personen, und zwar hochqualifizierte Techniker und keine einfachen Arbeiter. Es waren die Arbeiter selbst, die Teile der Baustelle sabotierten. Und warum taten sie das? Naja, das müsste man sie selbst fragen. Ich denke, dass sie einfach gegen das AKW waren. Vielleicht steht das ein wenig im Widerspruch mit der Tatsache, dass Iberdrola deren Arbeitgeber war. Aber als das AKW lahmgelegt wurde, fanden sie anderswo eine Beschäftigung. Sprich, für die meisten Arbeiter verkörperte das AKW keinen idealen Arbeitsplatz, sondern war nur ein vorübergehender Brotjob. Es wurden viele Arbeiter von außerhalb des Baskenlandes befristet beschäftigt, weil man den Basken nicht traute.
Los que venían de fuera, que venían con contratos, venían a trabajar 6 meses, un año para un trabajo determinado.
Der Konflikt um das AKW von Lemoniz fiel mit einer brausenden Arbeiterbewegung zusammen. Im Baskenland mobilisierten die Gewerkschaften UGT und Comisiones Obreras sowohl für bessere Löhne als auch gegen das Kernkraftwerk. Ein historisches Ereignis beflügelte die Protestbewegung umso mehr.
Españoles, Franco ha muerto.
Am 20. November 1975 stirbt Franco. Dieses Ereignis leitet einen fast 7 Jahre langen Übergangsprozess ein, der als Transición in die Geschichte eingegangen ist. Der gesamte Prozess der vermeintlichen Demokratisierung war von einem extremen Gewaltpegel gekennzeichnet. Es ist mittlerweile bestätigt, dass zwischen 500 und 700 Menschen bei politisch motivierten Aktionen ums Leben gekommen sind. Außerdem fanden während diesen Jahren 3 Generalstreiks statt, die sich gegen die sozialen Maßnahmen von Adolfo Suárez und Felipe González richteten. Adolfo Suárez war der Übergangspräsident, der das Land nach dem Tod Francos in die Hand nahm. Felipe González war Spitzenkandidat der sozialdemokratischen PSOE und gewann die ersten demokratischen Parlamentswahlen im Jahr 1982. Beide hielten jedoch am Energieplan Francos und konkret am AKW in Lemoniz fest. Dies ließ sich die baskische Bevölkerung aber nicht gefallen. Die älteren Herren am Nachbartisch erweisen sich als gesprächsfreudig und laden uns auf ein Bier ein. Sie haben die damalige Zeit hier im Dorf miterlebt und erklären uns die Beweggründe der Menschen, die damals auf die Straße gegangen sind.
Hier waren eigentlich alle gegen das AKW, weil es sehr gefährlich war. Die Biskaya ist eine sehr kleine Region und die Bevölkerungsdichte war zu hoch, um hier ein AKW zu bauen.
Die Bevölkerung war von Beginn an gegen das AKW. Aber da Franco an der Macht war, wurde es uns praktisch aufgezwungen.
Es gab ständig Aufrufe, um gegen das AKW zu protestieren. Die Demonstration startete nicht hier, sondern in Plancia, einem Dorf, das 7 Kilometer entfernt ist. Wir konnten aber nur bis Armizia laufen. Panzerwagen der Guardia Civil, einer spanischen Polizeieinheit, blockierten den Zugang zum AKW und empfingen uns mit Gummigeschossen.
Im Jahr 1976
war der Widerstand bereits massiv. Es fand eine Demonstration statt, die von Plencia bis zur Bucht, wo das AKW steht, ging, an der etwa 150.000 Menschen teilnahmen. Im darauffolgenden Jahr gingen in Bilbao dann knapp 200.000 Menschen gegen das AKW auf die Straße.
Im Baskenland hatte der Freiheitssturm, der vom Tod Francos ausging, einen sehr besonderen politischen Nährboden hervorgebracht. Dieses Feld ließ Unabhängigkeitsorganisationen und radikale antikapitalistische kulturelle Bewegungen sprießen. An der Schnittstelle dieser beiden Tendenzen entstand ETA, eine bewaffnete Guerilla-Organisation, die für ein sozialistisches, unabhängiges Baskenland kämpfte.
ETA verfolgte bereits seit dem Jahr 1958 die Strategie des bewaffneten Kampfes und hatte eine relativ große politisch-kulturelle Bewegung um sich entwickelt. Deswegen entschieden beide ETA-Organisationen, also ETA Militar und ETA Politico Militar, sich gegen den Bau des AKWs in Lemonnis zu stellen. Einerseits wegen den ökologischen Gründen und andererseits, weil die Bevölkerung nicht nach ihrer Meinung gefragt wurde. Anfänglich war ETA weder für noch gegen das AKW. ETA hatte seinen Fokus auf die Transition, sprich auf den politischen Demokratisierungsprozess gelegt. ETA beteiligte sich an den Protesten erst, als der Widerstand wirklich massiv wurde. Erst dann entwickelte sich eine klare Position gegen Atomkraft innerhalb der Organisation. Wir hatten keine besonders ausgefeilte ökologische Vision, aber schon ein gewisses Umweltbewusstsein. Die Forderungen von ETA waren der Rückbau des AKWs und die Durchführung einer Volksabstimmung. Der bewaffnete Kampf von ETA beginnt in einem Kontext breiter und anhaltender Mobilisierung. Diese Proteste gingen damals schon über die Parteistrukturen hinaus und erfassten einen großen Teil der baskischen Bevölkerung. Dann fingen die Sabotagen an, sprich Anschläge mit Bomben oder anderes. Zielscheibe waren die Büros des Stromkonzerns, der einzige Anbieter im ganzen Baskenland. Außerdem wurden Stromnetze, Umspannwerke, Transformatoren und Starkstrommaste zerstört. Insgesamt wurden mehrere hundert dieser Sabotageaktionen durchgeführt. Ein Genosse von mir und viele andere ETA-Mitglieder arbeiteten im AKW. Alle Anschläge wurden von Arbeitern des AKWs verübt, weil man ohne Personalien nicht reinkam.
Que In den Abendstunden des 17. März 1978 ereignete sich eine Explosion im Dampferzeugerraum des AKWs. Dabei kamen zwei Arbeiter ums Leben und weitere 15 wurden verletzt. Es waren die ersten zivilen Opfer des bewaffneten Kampfes von ETA in Arminza. Nachdem über 3 Jahre lang kontinuierlich solche Sabotageaktionen ausgeübt wurden, entführte ETA am 29. Januar 1981 den leitenden Ingenieur des AKWs, José María Ryan. Die Straßen von Bilbao füllten sich mit Menschen, die für die Freilassung des Ingenieurs waren.
Praktisch a los 2 días, porque eso fue el día anterior a que se cumpliese el plazo. Bueno, pues el ingeniero apareció muerto.
2 Tage später wurde der Ingenieur tot aufgefunden. Dieser Mord schlug Wellen und verursachte einen Generalstreik, der von den größten Gewerkschaften UGT und Comisiones Obreras unterstützt wurde. Das Stromunternehmen und der Staat hatten nicht damit gerechnet, dass ein so großer Teil der Techniker unter diesen Bedingungen nicht mehr arbeiten wollten. Das Projekt geriet in eine tiefe Krise und monatelang lag die Baustelle brach, weil es keine Techniker für die Leitung der Arbeiten gab. Das war 1979. Mehr als 1 Jahr lang konnte nicht wirklich gearbeitet werden, weil die Ingenieure und das Fachpersonal nicht ihr Leben für das AKW aufs Spiel setzen wollten. Die zuständige Bundesstelle stellte einen neuen Ingenieur ein und auch dieser wurde umgebracht. An diesem Zeitpunkt kamen die Techniker schon aus dem Ausland, weil das Unternehmen in Spanien keine mehr finden konnte. Zuletzt war der leitende Ingenieur ein Franzose. Auch er wurde umgebracht und nach diesem Mord gab es keinen Ingenieur mehr, der nach Arminza kommen wollte, nicht mal zu Besuch. Dadurch wurde das AKW praktisch lahmgelegt. Das war 1982.
Die politischen Morde von ETA polarisierten also die Meinung der baskischen Bevölkerung. Viele AKW-GegnerInnen konnten die Sabotage von Hochspannungsmasten hinnehmen, aber keine Entführungen. Der Historiker Raúl Romo erklärt in seinem Buch Euskadi en Duelo, dass zur Verblüffung aller die Anti-AKW-Komitees die Aktionen von ETA damals nicht öffentlich anprangerten. Die Mehrheit der baskischen Bevölkerung war natürlich gegen die Morde, hatte aber irgendwie Verständnis dafür. Wie uns Iñaki und sein Freund erklären.
Hombre, la verdad que al principio la gente estaba en contra de la central, pero ante esas bombas pues...
Am Anfang war die Bevölkerung gegen das AKW, aber als Bombenanschläge verübt wurden, grenzten sich viele von den Protesten ab, weil Arbeiter und Ingenieure umgebracht wurden. Mitglieder von der ETA kamen bei den Anschlägen auch ums Leben. Ich fand die Bombenanschläge zwar schlecht, war aber gleichzeitig auch gegen das AKW.
Pero yo también estaba en contra de la central.
Yo creo que fue la gente del pueblo.
Das AKW wurde nie in Betrieb genommen, wegen der Proteste der Dorfeinwohner. Außerdem ist ETA auch schuld daran, dass das AKW geschlossen wurde. ETA hat den leitenden Ingenieur ermordet. Deswegen weigerten sich die Ingenieure, dort zu arbeiten. Diese beiden Faktoren führten dazu, dass das Projekt aufgegeben wurde. Sonst wäre dies nie passiert. Viele Arbeiter nahmen auch an den Protesten teil. Man hörte auch immer wieder von Arbeitern, die die Baustelle sabotierten, indem sie zwar arbeiteten, sie aber das Gebaute selbst wieder zerstörten.
Im Jahr 1984 verkündete Staatschef Felipe González den Aufschub fast aller geplanten AKWs. Im Energieplan Francos war der Bau von insgesamt 7 AKWs vorhergesehen. Letzten Endes konnten nur 2 gebaut werden, obwohl das von Lemoniz seitdem als Ruine vor sich hin modert. Die Bilanz, die Josemi aus dieser Erfahrung zieht, ist eindeutig.
Es kam dann zu einem Aufschub. Konkret, das AKW in Lemoniz konnte nicht in Betrieb genommen werden. Das war natürlich ein großer Erfolg, sowohl für die Klimabewegung als auch für die ETA. Diese beiden Akteure, die zwar nicht zusammengearbeitet hatten, aber im selben Feld tätig waren, haben ein AKW lahmgelegt, das eigentlich nur auf den letzten technischen Schliff wartete, um in Gang gebracht zu werden. Für mich steht diese Erfahrung beispiellos in der Geschichte.
Entonces, bueno, ese es un hecho inédito en la historia que yo conozca.
Qué bueno es el saber que el sol está brillando.
Für Josemi verrät die Kampferfahrung in Lemoniz auch sehr wichtige strategische Lektionen. Zum Beispiel, wie das Verhältnis zwischen einer mehrheitlich friedlichen Umweltbewegung und einer gut organisierten militanten Avantgarde zielführend sein kann.
Für die beiden Zweige von ETA war es auch ein Erfolg. Wir hatten es geschafft, das AKW lahmzulegen. Die Massenmobilisierungen spielten auch eine wichtige Rolle. Doch der bewaffnete Kampf hat den Staat erpresst und regelrecht in die Knie gezwungen. Der Staat hat es einfach nicht geschafft, gegenüber diesem politischen und militärischen Druck standzuhalten und das Stromunternehmen auch nicht. Ich möchte aber wiederholen, dass die Bewegung zwei Stützen hatte. Der bewaffnete Kampf braucht immer eine gewisse populäre Legitimität. Sonst ist er schwer zu führen und bleibt reiner Voluntarismus. Wenn es eine breite Legitimität gegen ein konkretes Projekt gibt, wie in diesem Fall, dann entsteht die perfekte Situation, wie bei einer Mondfinsternis. Davon sprechen Staat und Medien sehr wenig, weil es eine kleine Organisation geschafft hatte, den Druck so hoch zu halten, dass der Staat in die Bredouille kam. Und letzten Endes war das ein Erfolg für die baskische Bevölkerung. Der baskischen Bevölkerung ist zu danken, dass es im Baskenland keine AKWs gibt, nicht ETA. ETA ist ihrer politischen Linie gefolgt, was durch die Morde und den Gewaltpegel auch sehr widersprüchlich war. Doch das Ergebnis liegt offen auf der Hand. Im Baskenland gibt es keine Atomenergie.
Pero finalmente el resultado es que aquí no hay energía nuclear. Hay varias, no muchas, ¿eh? Porque en España con la moratoria esta nuclear.
In Spanien gibt es ein paar AKWs, nicht viele. Das hängt aber auch mit dem Aufschub zusammen. Denn der Kampf um das AKW von Lemoniz war eine wirkliche Staatsaffäre. Jeder spanische Bürger hatte gemerkt, dass der Bau des AKWs auferlegt wurde und dass der Kampf den Staat in eine Sackgasse geführt hatte. Für den Staat war Lemoniz eine Niederlage, denn er musste sich dem Druck der Bevölkerung beugen und das ist für keinen Staat eine angenehme Ausgangslage.
Im Kampf gegen das AKW haben die Klimabewegung und ETA also einen erfolgreichen gemeinsamen Weg gefunden. Doch das nächste naturausbeutende Großprojekt lauert schon auf die baskische Bevölkerung.
Jetzt will die baskische Regierung hier eine Fischereizuchtanstalt eröffnen. Ich bin dagegen. Obwohl sie Arbeitsplätze schaffen würde, verschmutzt eine Fischereizuchtanstalt mehr als ein AKW mit ihren Antibiotika und Fischresten. Ich glaube eher nicht, dass die Bevölkerung dagegen protestieren wird. Eine Fischzuchtanstalt schafft halt Arbeitsplätze. Es gibt norwegische Unternehmen, die an diesem Projekt interessiert sind. Mal schauen, was letzten Endes daraus wird.
Am Meeresufer sprechen wir einen jungen Seenotretter an. Auch er steht dem Projekt der Fischereizuchtanstalt eher kritisch gegenüber.
Ich denke, dass eine Fischzuchtanstalt keine gute Lösung wäre, um Lebensmittel herzustellen und trotzdem die Umwelt zu schonen.
Fischereizuchtanstalt hin oder her, an dieser Küste wurde so lange gekämpft, bis man gewonnen hat. Und diese kollektive Erinnerung kann weder eine Regierung noch eine norwegische Multinationale ausradieren.
Was bleibt, ist die Tatsache, dass es eine Bewegung gegen das AKW gab. Deswegen würde sich hier haargenau das Gleiche wiederholen, würde man das AKW nochmal in Betrieb nehmen wollen.
Ich denke, dass das verlassene AKW das Symbol eines Kampfes der baskischen Bevölkerung ist und deswegen keine neue Verwendung finden sollte.
Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde ingo. Baina nonela,
Ezen gehiago txoria izango, baina nonela. Ezen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite.
Fokus International hörtet ihr die Geschichte der Kämpfe um das Atomkraftwerk von Lemonis, ein Feature von Radio Kurax.